Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so schön, von unserem Herrn Jesus Christus reden zu dürfen. Oh, ein bisschen so, so wird's besser. Ja. Okay. Ja. Heute haben wir den Text: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein Teil aus dem Vaterunser. Und das Vaterunser ist kurz und prägnant und beinhaltet eigentlich das Wesentliche. Denn es kommt nicht auf lange Gebete oder wunderschöne Worte an, sondern das Gebet soll aufrichtig, ehrlich und von Herzen kommend sein. Denn der Herr verurteilt Gebete, die nur Schein sind. Er hat zum Beispiel in Markus 12 hat er gesagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche zum Schein lange Gebete sprechen. Zum Schein lange Gebete. Und auch sollten wir das Gebet nicht herunterplappern wie eine Tonbandaufnahme, sondern es sollte von Herzen kommen. Und wenn wir das herunterplappern, was macht das für einen Eindruck vor unserem Herrn? Der hört das ja. Und er hört auch, wenn wir das einfach nur so runterplappern. Stellt euch jetzt einmal vor, ihr unterhaltet euch mit eurer Frau oder eurem Mann und seid mit euren Gedanken ganz woanders und hört ihm ihr gar nicht zu. Was wird dann die Frau oder der Mann von euch denken? Und genauso wird sich Gott fühlen, wenn wir sein Gebet einfach nur halbherzig herunterplappern. Wie fühlt er sich dann? Wird er das dann erhören? Vielleicht nicht. Und wenn wir es beten, sollten wir uns immer wieder bewusst machen, was wir da überhaupt beten. Deswegen finde ich es toll, dass ihr euch dem Vater unser so stellt und die Stellen wirklich mal intensiv durchgeht. Ich finde das klasse. Und jetzt fangen wir heute mal mit dem zweiten Teil an, und zwar erlöse uns von dem Bösen. In einer anderen Übersetzung steht, sondern errette uns von dem Bösen. Fangen wir mal an mit den Begriffen Böse, Bosheit und Boshaft. Das bezeichnet, Definition aus der Lexikon der Bibel, bezeichnet eine innere gottesfeindliche Haltung, die sich auf allen Gebieten des Lebens auswirkt. Bosheit ist jedoch nicht nur Störung des Heilsplans Gottes. Bosheit ist Rebellion gegen Gott, so steht es dort geschrieben. Ein Anschlag des Bösen gegen die göttliche Alleinherrschaft. Und dann haben wir das noch das Böse als Person. Und die Bibel meint damit den Teufel, oder andere Worte dafür sind Durcheinanderwerfer, Entzweier, Verleumder, Lügner, Mörder und Verkläger. Der Verkläger, der die Brüder Christi Tag und Nacht vor Gott verklagt. Und zum Teufel gehören auch seine bösen Geister oder auch Dämonen genannt. Der Jesus Christus sagt über den Teufel in Johannes 8, könnt ihr es nachlesen, der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er redet, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das Böse will aber nicht als solches erkannt werden. Darum tarnt es sich und handelt im Verborgenen, in der Finsternis. Und das macht das Böse so gefährlich. In 2. Korinther können wir das lesen. Und da steht, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes. Jetzt kommt's, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. William MacDonald kommentiert dazu, Satan wird heute meist als gehörntes, böse aussehendes Geschöpf mit roter Haut und einem Schwanz dargestellt. Doch er sagt, das ist weit entfernt, wie er sich den Menschen zeigt. Er kommentiert weiter. Vielleicht können wir durch ein Bild sagen, dass er sich als Diener des Evangeliums ausgibt, sich wie ein Kleriker kleidet und auf der Kanzel einer modernen Kirchengemeinde steht. Er benutzt einen frommen Wortschatz wie Gott, Jesus und die Bibel, doch er täuscht seine Zuhörer und lehrt, dass man das Heil durch gute Werke und menschliche Verdienste erringen kann. Er predigt nicht die Erlösung durch das Blut Christi und führt damit die Menschen ins Verderben. Darby kommentiert, dass Satan nie satanischer ist, als wenn er sich mit der Bibel unter dem Arm daherkommt. Wenn schon Satan sich verkleidet, sagt er, dann ist es kaum verwunderlich, wenn seine Helfershelfer das auch tun. Wie treten sie auf, fragt er. Als Irrlehrer? Als Atheisten? Als Ungläubige? Dann sagt er weiter, nein, sie geben sich als Diener der Gerechtigkeit aus. Sie behaupten, im christlichen Glauben zu dienen. Sie geben vor, Menschen den Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu führen, doch sie sind in Wirklichkeit Handlanger des Bösen. Er sagt weiter, sie richten zugrunde, werden zugrunde gerichtet, ihre Taten führen Menschen dem Verderben zu und auch sie werden ewig verloren gehen. Deswegen warnt die Bibel davor. 1. Petrus steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er ist teuflisch listig. Das könnt ihr euch vorstellen, der ist teuflisch listig. Daran erkennen wir auch, wie wichtig die Bitte ist, sondern erlöse uns von dem Bösen. Alle, die den Herrn Jesus Christus nicht haben, sind den Attacken des Teufels hilflos ausgeliefert. Und es gibt nur einen, der über dem Teufel steht. Das ist Gott im Himmel und sein Sohn Jesus Christus. In Matthäus 28 lesen wir, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat die Macht. Er ist der Sieger über Tod und Teufel. Er hat die absolute Macht bekommen von seinem Vater im Himmel. Denn er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und es gibt nur einen Weg, der zur Erlösung führt. Nur einen. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Einzig und allein der Glaube an Jesus Christus errettet. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel, denn durch ihn. John MacArthur sagt dazu, Christus kam, um die Macht Satans zu zerbrechen. Das geschah durch sein siegreiches Sterben. Doch wenn wir Christus annehmen, birgt der Tod nichts Erschreckendes mehr. Denn er befreit uns, um in die Gegenwart unseres Herrn zu gelangen. Wir können mit Paulus sagen, das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist Gewinn. Freue dich, dass du deine Hand in die des Todesüberwinders gelegt hast. Er wird dich durch den Tod ans andere Ufer bringen. Jeder kann errettet werden, jeder, und sei es in der letzten Stunde. Und da hat es schon Fälle gegeben, dass in der letzten Stunde Menschen noch den Weg zum Herrn Jesus Christus gefunden haben. Und das ist herrlich. Doch jeder muss sein Gnadengeschenk auch persönlich annehmen. Da gibt es eine schöne Geschichte von Fjodor Dostojewski. Und zwar, er erzählt, es war einmal eine Frau, die war sehr böse und starb. Sie wurde von den Teufeln ergriffen und in den Feuersee geworfen. Ihr Schutzengel stand da und dachte darüber nach, könnte ich mich nur an etwas erinnern, dass sie doch irgendetwas Gutes getan hat, dass ich es Gott noch sagen könnte. Es fiel ihm ein und er sprach zu Gott, sie hat in ihrem Gemüsegarten eine kleine Zwiebelpflanze ausgerissen und sie einer Bettlerin geschenkt. Gott antwortete, nimm diese kleine Zwiebelpflanze, reiche sie ihr zum See hinab, die mag sie anpacken und sich daran herausziehen. Und wenn du sie aus dem See herauszuziehen vermagst, so mag sie ins Paradies eingehen. Wenn aber das Zwiebelkraut abreißt, so soll die Frau bleiben, wo sie ist. Der Engel lief zu der Frau, reichte ihr die kleine Zwiebelpflanze hin und sagte, da Frau, fass an, zieh dich heraus. Er fing an, sie vorsichtig herauszuziehen. Beinahe hätte er es geschafft. Aber als die übrigen Sünder das sahen, kamen sie an, hängten sich an die Frau und wollten mit herausgezogen werden. Die Frau wurde jetzt böse, begann mit den Füßen nach ihnen zu treten. Ich soll herausgezogen werden, nicht ihr. Das ist mein Zwiebelchen gewesen, schimpfte die Frau. In dem Moment riss das Zwiebelkraut ab. Die Frau fiel in den See zurück, da ist sie bis auf den heutigen Tag. Der Engel aber fing an zu weinen, ging fort. Solange Menschen am Bösen festhalten, wird Trauer sein bei Gott und seinen Engeln. Aber Jesus sagt, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und wer dann errettet wird, da freuen sich alle Engel im Himmel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Führe uns nicht in Versuchung. Das Böse macht uns Angst und dadurch versuchen wir, dem Bösen zu entkommen. Denn Angst ist auch ein Schutz vor etwas, vor dem Bösen. Doch es gibt etwas Schlimmeres. Und zwar etwas, was uns sogar anzieht wie ein Magnet. Und das ist die Versuchung. Weil die Versuchung uns zum Bösen verleiten will. Und der Versuchung kann so unheimlich süß, verlockend, so verführerisch sein, dass Menschen auf sie hereinfallen. Und die Versuchung tritt in großer Vielfalt auf. Da gibt es zum Beispiel jetzt eine reiche Familie, kann man so eine Serie sehen, ich weiß nicht, wer die sich anguckt, aber die protzen mit ihrem Reichtum, da sind andere auf den Gedanken gekommen, Versuchung, und haben die überfallen, um an dem Reichtum teilzunehmen. Oder die Versuchung, reich zu werden. Dadurch wurde so der ein oder andere spielsüchtig oder zum gnadenlosen Geizhals. Axel Kühne erzählt dazu, in einem Budapester Kaffeehaus sitzen zwei der reichsten Männer der Stadt. Sie sitzen am Tisch. Da kommt ein Sammler für das Rote Kreuz in den Salon, in den Kaffee. Und andere Freunde der beiden wetten jetzt ab, wer wohl der geizigste von den beiden sein könnte. Der Sammler kommt an den Tisch, wo die beiden sitzen, und einer von den beiden kramt umständlich eine der kleinsten Münzen heraus, die er hat, und wirft sie dann mit großzügigem Schwung in den Opferteller. Nun schauen alle auf den zweiten Mann. Der besinnt sich nicht lange und sagt zu dem Sammler, wir gehören zusammen. Das war für uns beide. Den Geizigen macht Geld zum Sklaven. Statt die relative Unabhängigkeit, die das Geld ermöglichen könnte, zu nutzen, wird der Geizige noch abhängiger. Er kann sich nicht leisten, was er sich leisten könnte und schadet sich auf die sinnloseste Weise. Denn die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Eine weite Versuchung, die heute immer mehr kommt, wenn ich jetzt an meinen Enkel denke, der aufs Gymnasium kommt, dann fällt mir das auf, die Suche nach dem besonderen Kick von Rauschgift. Das ist eine große Versuchung, die immer mehr kommt. Cannabis und. Gerade unter den jungen Menschen. Mir hat mal ein hoher Polizist erzählt, meistens sind es die Freunde, die damit ankommen. Die dann sagen, komm, probier mal. Du kannst dir den ultimativen Kick holen. Ein Gefühl, was du sonst nicht hast. Du lernst dann fliegen, die schönsten Farben und. Aus der Droge wird dann schnell die zweite, die dritte und hinter die Sucht mit fatalen gesundheitlichen Folgen. Eine weite Versuchung ist die hübsche Nachbarin oder Arbeitskollegin, die einem gut gefällt. Und schon geht man einen Schritt zu weit in die Sündenfalle. Ich kenne da einen sehr, sehr gut. Der hatte eine Vorzeigefamilie, 3 Kinder. Da haben wir mal gedacht, ein Vorzeige-Ehepaar ist das. Da passiert nämlich genau das. Auf einem Seminar lernte er eine kennen und er hielt sich für so sattelfest mit seiner Frau, die er liebte. Und dann geschah's. Er verliebte sich in die andere, mit fatalen Folgen für ihn, mit der Scheidung. Der Bruch mitten durch die Familien bis heute, nach über 20 Jahren, hat er es nicht geschafft, das kitten zu können. Oder dass die Versuchung bei dem Finanzamt es nicht so genau zu nehmen, schon vielen zur Falle geworden. Uli Hoeneß war dabei, berühmter Sternekoch war dabei und, und. Doch Versuchungen können auch ganz, ganz andere Dimensionen annehmen. Da ist zum Beispiel ein Polizist, ein Staatsdiener mit Geldsorgen. Plötzlich bietet jemand ihm Geld an. Ich helfe dir. Der nimmt dann an, damit er seine Geldsorgen los wird. Doch danach fordert der Geldgeber Gegenleistungen. Doch mal hier und da ein Auge zuzudrücken, mal wegzuschauen und schon ist er voll in der Korruption. Ein früherer Arbeitskollege von mir, der vertickte privat über eBay einige Sachen. Das tat er auch in den Pausen auf der Arbeit. Doch irgendwann vertickte er Druckerpatronen, die er sich vor auf der Firma vom Lager holte. Er wurde erwischt, dann haben sie ihn rausgeworfen. Und es hat schon seinen gewichtigen Grund, warum wir beten sollen und führe uns nicht in Versuchung. Denn eine Versuchung kann uns nicht nur zu Fall bringen, sie kann uns auch vom Glauben abbringen. Selbst der weiseste Mann Salomo wurde in Versuchung geführt und hinterher gab er den nach und letztendlich tat er dann Dinge, die böse waren vor den Augen des Herrn. Der weiseste Salomo, selbst der, das sollte uns zu denken geben. Für manche ist eine schwere Krankheit eine zu große Anfechtung, wo Gebete anscheinend nicht erhört werden und sie letztendlich Gott für alles verantwortlich machen, vor lauter Kummer den Glauben verlieren. Das gibt's auch. Markus 14 steht, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt, der geistig willig, aber das Fleisch ist schwach. Auf der einen Seite versucht und prüft Gott den Menschen, indem er seinen Glauben gehorsam auf die Probe stellt und er lässt zu, dass der, dem er einen besonderen Auftrag gegeben wird, versucht wird. Wusstet ihr, dass Jesus Christus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden? Steht da geschrieben. Selbst vom Heiligen Geist wurde er in die Wüste geführt, unser Herr. Aber zugleich ist Gott auch der, der aus der Versuchung erlöst, der die Glaubenden nicht über ihre Kraft versuchen lässt und mit der Versuchung auch den Ausweg schafft, sodass ihr sie ertragen könnt. In der Versuchung bewährt der Glaube führt zu Geduld und Vollkommenheit. Korinther 10. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Auf der anderen Seite aber versucht Gott niemanden und er selbst kann nicht zum Bösen versucht werden. Das heißt, Gott prüft wohl den Gehorsam und den Glauben, aber er verleitet niemals und niemanden zur Sünde. Den Anreiz zur Sünde bildet vielmehr die eigene Lust des Menschen. Jakobus 1 steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Bisher haben wir über Alltagsversuchungen gesprochen. Doch das ist wenig gegenüber dem, was auf die Menschheit zukommen wird. Über die ganze Erde. Und zwar, in der Bibel steht die große Versuchung Trübsal, Drangsal, Verführung bzw. Bedrängnis. Die wird kommen. Matthäus 24 steht, dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, der zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und das wird härter werden, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Wer im Glauben standhaft bleibt und ausharrt, den wird der Herr vor der großen Versuchung beschützen. Und genauso wird der Herr uns vor den täglichen Versuchungen beschützen, denn wir haben den mächtigsten Herrn, den König der Könige, wir haben den einzig wahren, lebendigen Gott. Was kann uns der Mensch tun? Der bekannte Evangelist D'Apposso erzählt, was er erlebt hat über seine Versuchung. Er erzählt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur 45 Kilogramm, mein Körper war mit Wunden bedeckt, mein Arm gebrochen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant zu sich rufen. Weihnachtsabend, da sagte er, ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Da war ja die Kälte. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie es er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht, sagt D'Apposso. D'Apposso, glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen bete ich zu Gott und konnte dem antworten, ja, ich glaube daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, D'Apposso. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir, seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, D'Apposso, hasse ihn. Wieder bete ich gegen den Hass an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken, aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war in Kommen untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich, besuchte ihn mit einem Pfarrer zusammen. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich um Christi willen vergeben ihn hätte. Ein Jahr später bekehrten sich der Mann und seine Frau zu Christus. Was für eine herrliche Wendung. Wenn so ein Mann Buße tut und wirklich daran denkt, was er für Schlimmes, Teuflisches getan hat. Und dann den Herrn Vergebung bittet. Und wenn wir sowas überwinden, werden wir belohnt werden. Das steht in der Offenbarung. Davon will ich zum Schluss noch ein bisschen berichten. Wer überwindet, wird reichlich belohnt werden. In Offenbarung 2 steht, wer überwindet, sagt der Herr, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen. Zum Schluss möchte ich noch beten, wer kann, bitte dazu aufstehen. Ja, Vater im Himmel, danke für dieses wunderbare Gebet, das Vater unser, was du uns gegeben hast. Aber danke auch für die ermahnenden Worte, dass wir immer wieder auch so beten dürfen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn die Versuchung wird da sein und sie wird auch noch schlimmer werden. Und da bitten wir dich, bewahre uns vor der Versuchung. Gib uns Halt, gib uns die Kraft auch zu überwinden. Amen.